Hallo, liebe Freunde des politischen Feuilletons, herzlich willkommen zu meinem neuen Text. Die Idee des politischen Feuilletons besteht darin, Politik und Kultur auf überraschende Weise miteinander zu verbinden. Und das habe ich ein weiteres Mal versucht. Mein neuer Text heißt Habeck, Hölderlin und der grüne Heiner. Man kann die Kraft hören. Das Geräusch des Rotors, ein tiefes Brummen und gleichzeitig ein pulsierendes Sirren begleitet den Wanderer schon, wenn er noch unten am Hügel steht. Es ist der Wind, der den Rotor antreibt, unablässig, immer im Kreis herum, Drehung um Drehung, Minute um Minute, Stunde um Stunde. Dann, ein paar Schritte des Aufstiegs später, auf dem Gipfel des kleinen Hügels, knappe 100 Meter über der Landschaft, dominiert das schneidende Geräusch der Kraftentfaltung. Strom entsteht nicht lautlos in der Steckdose, Strom entsteht hier. Der Rotor teilt die Luft emotionslos, gleichmäßig, ohne Unterlass, ohne Aufregung, ohne Taktung, ohne begleitenden Eingriff des Menschen. Allein und stolz und kraftstrotzend steht es im Wind, das einzige Windrad von Stuttgart auf dem grünen Heiner. Es drehte sich auch während der Stunde Mitte Januar 2022, in der im holzgetäfelten Saal der Bundespressekonferenz in Berlin der neue Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Gast der Hauptstadtpresse war. Eben hatte er ihnen dargelegt, wie groß die Lücke an grüner Energie ist, die es zu schließen gilt, wenn die weltweit vereinbarten CO2-Einsparziele erreicht werden sollen. Grafiken und Tabellen hatte er den gierig klickenden und surrenden Kameras entgegengehalten. Ohne einen radikalen, schnellen, energischen Ausbau der Windenergie sei das nicht zu schaffen. Nun war der Minister gefragt worden, wie er mit der Gefahr umgehen würde, persönlich zu scheitern, falls er seine selbstgesteckten Ziele nicht erreichen sollte. Robert Habeck musste kurz nachdenken. Hölderlin hat mal gesagt, setzte er schließlich an und zitierte dann den schwäbischen Dichter: Wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch. 500 Kilometer südlich. Die Wintersonne scheint in den Museumsraum. Kahles Geäst streckt sich vor den Fenstern. Lautlos, friedlich fließt der Neckar vorbei. Dickes Panzerglas schützt ein unersetzliches Original. Eigentlich gehört es hinter die gesicherten Archivtüren der Württembergischen Landesbibliothek in Stuttgart. Jetzt aber wurde es aus dem Archiv geholt für eine Sonderausstellung im Hölderlin-Turm in Tübingen. Sanftes Licht schont die in sauberer Handschrift gesetzten Zeilen des Dichters. Nah ist und schwer zu fassen der Gott. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Kalt und eisig ist es in diesen Wintertagen zwischen den Fachwerkgassen der hügeligen Tübinger Altstadt. Dort hat der Dichter Friedrich Hölderlin die zweite Hälfte seines Lebens verbracht, von 1806 bis zu seinem Tod 1843. Nicht gerade eingesperrt, aber doch wegen des Verdachts auf behandlungsbedürftigen Wahnsinn in seinen Freiheitsrechten stark eingeschränkt. Genutzt wurde dafür ein Turm, der mehr ein einladender Runderker ist mit Panoramablick auf das vorbeieilende Flüsschen. Das von Habeck zitierte Gedicht hat Hölderlin dort nicht geschrieben. Es war schon fertig, als der oftmals unglückliche Dichter gegen seinen Willen gewaltsam in die Universitätsklinik Tübingen eingewiesen wurde. Seine heute bewunderte, anspruchsvolle Ausdrucksform in Gedichten wurde zu seinem Unglück, wurde sie doch als Teil seiner Krankheit gedeutet. Hölderlin war seiner Zeit um ein Vielfaches voraus. Er quälte sich selbst und seine Mitmenschen damit. Seine Verse sprengten die damaligen Gewohnheiten. Sie reichten deutlich über das übliche romantische Reimen hinaus und frühzeitig hinein in das, was wir heute moderne Lyrik nennen. Laut stampfend und trommelnd soll er durch seine turmähnlichen Gemächer getrampelt sein, um so den Rhythmus seiner Gedichte am ganzen Körper zu spüren. Es war sicher kein leichtes Leben mit Hölderlin, und viele, die ihm nahe standen, erkannten darin gleichermaßen das über seine Zeit hinausreichende Genie, wie auch die schwer verständlichen Wallungen eines erregten Geistes. Die von Habeck zitierten Worte stehen fast ganz am Anfang eines viel längeren Gedichtes mit dem Namen Patmos, das sich über insgesamt 250 Zeilen dahinzieht. Dabei geht es um nichts Geringeres als das Göttliche. Hölderlin sollte Pfarrer werden, quälte sich, der verwitweten Mutter gehorsam, durch ein theologisches Studium, weigerte sich dann aber, den Dienst der Kirche anzutreten. Der Dichter, so schreibt Sandra Potsch vom Tübinger Museum Hölderlin-Turm in einem klugen Begleitheft zur Sonderausstellung für das Gedicht Patmos, sehe sich inmitten einer gottverlassenen Welt, die dem in der Apokalypse prophezeiten Ende nahe scheint. Gleicht hier Robert Habeck dem schwäbischen Poeten? Woher könnte das Rettende denn kommen? Für Hölderlin vor der Apokalypse, für Habeck vor der Klimakatastrophe? Die Lyrikerin Olga Martinova analysiert dazu an gleicher Stelle kühl: Das Erste, was in Patmos unmittelbar nach dem Versprechen des Rettenden passiert, ein Genius entführt den Dichter und bringt ihn in sein Sehnsuchtsgriechenland. Wo liegt wohl das Sehnsuchtsland des Klimaministers? Wir verlassen an dieser Stelle den Hölderlin-Turm und ziehen weiter durch die schwäbischen Lande. Was für Hölderlin die Insel Patmos war, ein gedanklicher Sehnsuchtsort, das könnte das Schwabenland für den Politiker Habeck sein. Grün regiert und grün durchdrungen ist es wie kein anderer Landstrich unserer deutschen Heimat. Wo, wenn nicht hier, sollte das Rettende wachsen, der Wind wehen, der Habecks politischen Windräder antreiben könnte? Wer aber hinaufsteigt auf die Tübinger Hügel, ganz hoch, vorbei an den Villen der Universitätsprofessoren und den Palästen der Studentenverbindungen, wer dann hinausschaut ins weite Land der Badener und Schwaben, der sieht erstmal nichts von der rettenden Kraft der Windräder. Im bundesweiten Vergleich ist Baden-Württemberg weit abgeschlagen beim Ausbau der Windenergie. Nur 779 von fast 30.000 deutschen Landwindrädern stehen zwischen Bodensee und dem Mannheimer Wasserturm. Keines davon auf Tübinger Landen und nur eines auf dem Grund der nahen Landeshauptstadt Stuttgart. Einzeln und stolz ragt dieser Solitär in die grüne Hügellandschaft, grüßt hinüber zur nahen Autobahn. Grüner Hainer heißt der Schuttberg, den die Urgroßeltern der Fridays for Future Generation aufgeschüttet hat aus den Ruinen der Gewaltherrschaft und des Krieges. Aufgetürmt haben sie den ganzen schwäbischen Nazischutt, die zerborstenen Hakenkreuze, die verbrannten Dachstühle, die ganze im Bombenhagel zerbröselte erste Hälfte ihres Jahrhunderts zu fast 400 Metern über normal Null. Dann wuchs im wörtlichen Sinne Gras drüber über das, was da angehäuft war, und es machte den Hainer grün. Eine gute Sicht hat man von dort und der Wind weht auch kräftig. So fanden sich 1999, zu einer Zeit, als das noch sehr außergewöhnlich war, naturbewegte Bürger in einer Initiative zusammen, gründeten eine eigene Firma, stellten gemeinsam und selbstfinanziert ein Windrad zur Stromgewinnung auf diesen Hügel. Seit 20 Jahren dreht es sich dort und ist inzwischen ziemlich veraltet. Vor 1,5 Jahren wurde in der auch damals schon tiefgrünen Schwabenmetropole ernsthaft diskutiert, ob das Windrad auf dem grünen Hainer nicht ganz abgebaut werden sollte. Der Stuttgarter Energieversorger winkte noch 2019 müde ab, man habe bereits mehrere moderne Windkraftanlagen im Portfolio und sei daher an der alten Mühle am Stuttgarter Stadtrand nicht interessiert. Doch siehe da, kaum haben streikende Schülerinnen und Schüler regelmäßig den Freitagsverkehr der Innenstädte gestört, kaum hat sich Klimapolitik in quälenden Konferenzen durch die Weltpolitik gedrängt, kaum ist mit Hilfe der Ampel die Dringlichkeit der Energiewende auch auf höchster Regierungsebene angekommen, schon wendet sich der Wind. Die Betriebsgenehmigung für das alte Windrad auf dem grünen Hainer konnte nun doch verlängert werden. Und nach dem Einstieg eines konkurrierenden kommunalen Energieversorgers sind jetzt auch die Stadtwerke Stuttgart interessiert am alten Windrad. Die Erneuerung durch ein moderneres ist in der Planung. Die Apokalypse, wenn sie denn bevorsteht, werden die beharrlich dahindrehenden Rotorblätter auf dem grünen Heiner vermutlich nicht abwenden. Aber immerhin, das Rettende wächst.